Der Enrique Iglesias zusammen mit der Nadia. Tired of being sorry. Und jetzt haben wir ab.
Zum Kaffee.
In der Sendung zum Kochen geht es heute hoch am Ruf. Im Studio begrüße ich ganz herzlich den Armin Rieder vom schönen Lötschental. Schön, dass ihr hier ins Studio seid, vorbeischauen. Dankeschön für den Besuch. Also, wir wollen miteinander ein bisschen über das Delta-Flieger zuerst reden. Seit 30 Jahren seid ihr ein begeisterter Delta-Flieger. Ist ja nicht gerade so ein alltägliches Hobby. Wie seid ihr dazu gekommen?
Ja, grüß Gott miteinander. Das ist circa vor 40 Jahren, ist aus den USA die Bewegung gekommen vom Delta-Fliegen. Das haben wir hier in Europa nicht so kennt. Und, das war ein Exotosport gewesen, total. Und ich muss mich noch erinnern, damals war im WB ein Artikel drin gewesen, dass auf der Biela im Brieg die Delta-Flieger einmal eine Demonstration geben. Und ich war circa 15-Jähriger gewesen und habe den Vater gefragt, ob er mit mir da auf die Biela kommen. Und nach langem Hin und Her hat er gesagt, ja, gut, gehen wir schauen. Sind wir dann ruhig auf die Biela gegangen und das hat mir gefallen. Das war etwas Extravaganz gewesen. Die Aluminiumrohr, Stoff und mit denen man einfach in die Luft kennen, also wie ein Vogel. Wir haben da zugeschaut, das war sehr interessant gewesen. Mit dem Zurückfahren hat der Vater gesagt, das ist ein fertiger Humbug.
Oh.
Aber ich war von da an total begeistert gewesen und habe als Bub immer geschaut, wie kommt man da dazu oder wie wäre die Möglichkeit, dass man die Lehre Delta-Flieger.
Und ihr habt es tatsächlich geschafft. Irgendwann einmal habt ihr selber einen Delta-Flieger gehabt. Wie seid ihr schlussendlich aber dazu gekommen, dass er einen eigenen hatte?
Damals war es noch nicht üblich, dass man direkt gegen das Brühe machen, weil es hat überhaupt gar nicht viele Anbieter gegeben, um das Flugbrühe zu machen. Es war gesetzlich auch noch nicht so reguliert gewesen. Und dann haben ein paar Kollegen von mir einen Delta gekauft, haben den selber probiert. Das ist dann mehr oder weniger gut oder euch nicht gut gegangen. Und ich habe euch damals von einem Kollegen so eine Stoffmucke gekauft und dann selber den ersten Hüpfer gemacht und im Prinzip selber so probiert. Wobei, das muss man sehen, das war gefährlich gewesen. Die Geräte damals sind noch nicht sicher gewesen, so wie heute. Und dann habe ich mit dem Nachhinein entschlossen, ich gehe das Prüfen machen, den offiziellen Weg, was dann eigentlich das Richtige war.
Wenn ihr heute so an die Zeiten zurückdenkt, die ihr da irgendwie mal probiert habt, grüßen kann ich fast selber.
Wohl, das grüßt mich, wenn ich bedenke, damals ist man eigentlich selbstverständlich ohne Helm und vor allem ohne Rettungsfallschirm geflogen. Muss euch aus und hoch in die Thermik rein und wenn da etwas passiert oder so, da wäre man hoffnungslos verloren gewesen. Im Gegensatz zu heute hat man die modernen Rettungsgeräte auf einem, so dass man relativ sicher fliegen kann.
Mhm. Ist also einer von den ersten euch jemand anderes gewesen, kann man sagen, um Oberwallis. Was ist denn so das Faszinierende, Frau, wenn ihr aber doch abheben mit dem Delta-Flieger unterwegs seid?
Das Faszinierende am Fliegen ist, es gibt drei Phasen. Es gibt eine Startphase, dann der Flug selber und dann euch wieder die Landung. Jede Phase ist einzigartig und eigenartig, speziell. Jede Phase braucht eine spezielle Vorbereitung. Und keine ist vergleichbar. Für mich die schönste Phase ist, wenn man kurz vor der Landung ist und dann wieder sicher kann den Boden betreten.
Bruchlandung, noch nie erlebt in dem Fall?
Wohl, es hat sicher zwischendrin, ich sage mal, in dem Sinn Bruchlandungen gegeben, dass man mal ein Rohr verbogen hat oder so. Aber gefährliche Landungen mit schweren Aufwellen und so, das hat es nicht gegeben.
Mhm. Habt ihr ein Lieblingsgebiet für euch entdeckt? Und ihr sagt, da ist für mich einfach das der absolute Traum, wenn ich hier fliegen kann.
Das ist sicher mit mir daheim, im Lötschental.
Klar.
Klar, ja. Nein, ich muss nicht weit fahren, ich kann auf die Leucheralpen gehen. Und das ist feine Thermik. Man muss zwar sehen, es ist schon ein hochalpines Fluggebiet, das ist nicht gleich wie im Flachland, wo eine relativ ruhige Thermik vorherrscht. Hier im Bergen ist es im Sommer sehr ruppig. Und da muss man schon die Grenzen sehen, wo und wie lange tue ich fliegen, in welche Gebiete gehe ich rein, welche Gebiet, das ich eher meide, also, dass man sicher euch wieder zu Boden kommt.
Es braucht also sicher eine gute Information. Das Fliegen ist aber nicht nur ein Hobby für alle, sondern das Fliegen eigentlich auch wie beruflich Laufbahn geprägt. Wie das genau gegangen ist, das kriegen wir dann gerade im nächsten Gesprächsteil.
Zum Kaffee.
Da sind wir wieder zurück in der Sendung zum Koffer mit dem Armin Rieder von Willer. Wie riskiert ein begeisterter Delta-Flieger ist er, aber mit dem noch nicht genügt zu fliegen, hat euch eigentlich seine Berufslaufbahn ziemlich geprägt. Ihr habt eine normale Schule gemacht, obligatorische Schulzeit abgeschlossen. Und dann ist aber dann das Fliegen das erste Mal ins Spiel gekommen. Warum? Was habt ihr genau gemacht?
Ja, nachdem dass ich ja schon damals recht begeistert war vom Fliegen, habe ich dann mit der Berufswahl mich also ein bisschen umgehört, was gäbe es für Möglichkeiten in der Aviatik, etwas zu lernen. Und das ist natürlich im Oberwallis. Es hat man nicht gerade riesige Möglichkeiten gehabt. Ich hatte einen Kollegen gehabt auf der Platte, und der hat seit auf dem Militärflugplatz, ist da in der Lehre gewesen. Und das hat mich sofort begeistert. Ich habe dann aber gesehen, dass da die Möglichkeit relativ begrenzt ist, weil das ist ein Betrieb im Unterwallis und die nimmt 10 Unterwalliser Lehrlinge und 2 Oberwalliser Lehrlinge. Und haben mir aber gesagt, wohl, ich kann gleich probieren, wenn es geht, ist gut, und wenn es nicht geht, dampi. Habe mich dann beworben, für die Aufnahmeprüfungen zu machen. Und dann ist das gegangen. Und dann habe ich im Prinzip so meinen Wunschberuf lernen, hier auf dem Militärflugplatz in Sitta.
Sie sind dann also auch hier auf dem Militärflugplatz in Sitta gelandet. Wenn er so einen ersten Tag, als er da unten an seinen Kot zurück erinnert, mag er sich noch erinnern, wie war das?
Ja, da mag ich mich daran erinnern. Auf der einen Seite war ich begeistert von der Fliegerei, weil da zumal ist, auf dem Flugplatz hat man morgen noch bis zu 100 Bewegungen gehabt. Heute ist das total reduziert auf 4-5 Bewegungen pro halben Tag. Und auf der anderen Seite war es, ja, wohl die Lehre anfangen, einordnen, haargenau nach diesen Vorgaben arbeiten und so. Das sind zwei verschiedene Seiten gewesen, aber es hat sich dann gut und rein Hut bringen.
Ihr habt dann die Lehre als Maschinenmechaniker gemacht und das hat aber noch nicht so ganz gelangt. Ihr habt gesagt, jetzt müssen etwas gehen. So seid ihr dann weiter auf den Militärflugplatz Dübendorf gegangen und da habt ihr einen Flugzeugmechaniker gemacht. Und ich kann mir vorstellen, da ist das definitiv der grosse Traum wahr geworden.
Ja, in Dübendorf, da kann man sagen, ist damals die Zentrale von der ganzen Militärpflegerei in der Schweiz. Da war man natürlich am Ball gewesen, im Geschehen drin gewesen. Das war wunderbar gewesen von dem her. Dann habe ich mich da weiter ausgebildet auf dem Tiger F5. Der ist damals in der Schweiz eingeführt gekommen. Das sind Nivi, ganz interessante Systeme gewesen, von der Technik. Wirklich eine Herausforderung gewesen. Und wie gesagt, der Betrieb damals ist enorm gewesen. Heute ist Dübendorf eigentlich lahmgelegt. Da sind noch ein paar Lichtfliegerstaffel und Helikopter da. Und Jet fliegen da aber nicht mehr.
Mhm. Jetzt haben wir, ihr seid ein begeisterter Flieger, Delta-Flieger jetzt auch. Seid ja da und da zumal, hat das Fliegen schon extrem fasziniert. Fuchsen, dann heisst das nicht, wenn man da unten auf dem Boden schrübelt und andere hocken und nachher drehen und fliegen und prüfen in die Luft?
Nein, das hätte ich eigentlich falsch erklärt. Wenn einer unbedingt in die Luft will, dann muss er gehen, sich als Pilot bewerben. Das ist eine andere Sache. Wenn man aber von der Technik her begeistert ist und die Systeme will kennenlernen, dann ist man eigentlich besser mit der Bodencrew aufgehoben. Ich habe meine Wünsche und so weiter auch noch ein bisschen ausleben, indem ich eine Motorflugprüfe gemacht habe. Das habe ich schon Zeit während der Lehre auf dem Militärflugplatz gemacht. Und dann habe ich parallel auch noch so fliegen. Und da meine Wünsche so in Erfüllung bringen.
Also ist das Kleine alles nebeneinander vorbeigegangen. Ist sie dann zurück ins Wallis gekommen? Warum der Weg zurück ins Wallis?
Damals in Zürich habe ich eine Technikerschule gemacht und da hat sich das mit der Fliegerei nicht mehr ganz gut vereinbaren lassen. Weil von der Schule aus hat man gewisse Forderungen gehabt, dass man ein bisschen mehr Verantwortung muss übernehmen muss, als nur einen Schleudersitz auseinandernehmen und wieder zusammenmontieren. Dann habe ich heute noch einen Eibe-Job angenommen. Und im Rahmen von dem Niva-Job bin ich dann nachher zurück ins Wallis gekommen.
Gerne zurückgekommen?
Ich bin gerne zurückgekommen, weil ich habe mich entschieden, aus noch leben oder wieder zurück im Wallis leben. Das war dann eine schwierige Entscheidung gewesen. Aber im Nachhinein, wenn ich es zurück anschaue, war das ein guter Entscheid gewesen.
Zum Kaffee.
Ihr hört die Sendung zum Kaffee, heute Trichwärts Kaffee mit dem Armin Rieder von Willer. Wer es gehört, er ist ein begeisterter Delta-Flieger, aber natürlich mit Delta-Flieger alleine kann man das Geld nicht verdienen. Man muss auch etwas schaffen und er ist seit 2007 der Betriebsleiter von der Pearlwater Mineralquelle AG. Und über das soll er jetzt noch ein bisschen reden. Mineralquelle, das ist ja glaube ich etwas, was auch so quasi das ganze Leben lang begleitet hat. Stimmt das?
Ja, das ist richtig, das Projekt Pearlwater, das hat ich das ganze Leben begleitet. Ich mag mich erinnern, vor 40 Jahren genau war das, wo mein Papa vis-à-vis von Bitsch in dem Stollen war. Und er hat immer einen Stollen gesucht, wo er Champignon züchten konnte. Er war der Hobbypilzner.
Champignon? Ja. Also etwas ganz anderes eigentlich. Hat im Moment in dem Sinne noch gar nichts in meiner Rolle, was er zu tun hat.
Nein, das war komplett etwas anderes. Mhm. Aber es gibt im Leben viel, dass man irgendwie durch etwas anderes auf, nachher auf die richtige Aufgabe kommt. Mhm. Und der Papa hat die Stollen abklopft und geschaut, was sind gute Bedingungen, weil in einem Stollen, da man so sieht, da ist immer gleiche Luftfeuchtigkeit und gleiche Temperatur. Und wenn man etwas will züchten, sind das Idealvoraussetzungen. Heute werden die Stellen oft gebraucht für Weinslager. Das ist auch sehr gut. Und dazumal hat mein Vater das Wasser in dem Stollen gesehen und er hat vom ersten Moment an gesagt, das ist ein Traum, wie das da zu diesem Felsen rauskommt. Und hätte von da an fort die Idee gehabt, wohl, das sollte man kommerzialisieren, weil wir im Oberwallis nicht viele Ressourcen, die wir verkaufen können. Und Wasser ist eine von denen, wo man gesagt hat, wohl, das ist etwas Längfristiges, da probieren wir etwas zu realisieren.
Und so ist der quasi von einem Champignon, ist man rüber zum Wasser gekommen. Für euch persönlich jetzt, wisst ihr das so, wenn ihr da seid mitgegangen, hat man da schon irgendwie sich als Botsch wahrscheinlich überhaupt nicht mit dem auseinandergesetzt? Jetzt man einfach mal mitgegangen und hat geschaut, oder wie?
Ja, man ist am Anfang mitgegangen, hat geschaut, aber das ist relativ früh, hat es schon Aufgaben gegeben. Wir haben regelmässig das Wasser immer gemessen, man muss mikrobiologische Proben und auch chemisch-physikalische Proben. Wenn man vom Kanton eine Nutzungsbewilligung will bekommen, dass man das Wasser kann brauchen, dann muss man es jahrelang beobachten, messen und nachweisen, dass es stabil ist. Sonst bekommt man keine Nutzungsbewilligung.
Hättet ihr jetzt jemals, wenn ihr das eine Wasserprobe vor an und an zumal ein Haufen Jahr genug gedacht, dass ihr da einmal arbeitet und dass das Wasser nachher wirklich Leute reinkommt und ihr es verkaufen könnt?
Nein, da zumal hat man daran sicher nicht gedacht. Dann war es so eine Wunschvorstellung gewesen. Und man hat an diesem Projekt geschafft und immer mehr investiert. Man hat sich immer mehr drin gelebt, dass es so weit gegangen ist, dass man zuletzt quasi nicht mehr zurückkennen. Und dann tatsächlich hat man die Flucht nach vorne ergreifen, sagen, nehmen wir das Risiko auf Eis, nehmen wir es nicht auf Eis, lassen wir es lassen, die haben wir weiterfahren. Und dann haben wir doch, nachdem dass wir weitere Kollegen gefunden haben im Oberwallis, gesagt, wir machen das weiter, wir probieren das zu realisieren.
Ihr habt es gepackt, im Moment läuft das Ganze euch. Vielleicht der Frau persönlich, was war das für ein Moment gewesen, wenn also die ersten Flaschen abgefüllt sind? Wo das Laufband kam?
Ja, von der ersten Flasche, die wir abgefüllt haben, habe ich noch ein paar in den Keller getan. Da habe ich gesagt, die erste, die vom Füller kommt, die tue ich definitiv auf die Seite. Mhm. Nein, das war ein hübscher Moment, wenn so eine technische Anlage plötzlich läuft und ich komme dahinter noch 4-5 Flaschen pro Sekunde raus, als Lebensmittel, das in gesetzlichen Anforderungen entspricht, die man verkaufen kann. Das war ein schöner Moment. Wobei es ist klar, ohne die Mithilfe von diesen Partnern hier aus dem Oberwallis und diesen Leuten, die mithelfen wollten, wäre das natürlich nicht möglich gewesen.
Ja, und wo man das arme Wasser jetzt überall kaufen kann und wenn es vielleicht darum geht, der Armin Rieder am meisten braucht, das kriegen wir dann im letzten Teil von der heutigen Sendung zum Kaffee.
Zum Kaffee.
Seit 2007 ist der Armin Rieder der heutige Kaffeegast, Betriebsleiter von der Pearlwater Mineralquelle AG. Und da hat er auch schon eine Haufen erlebt. Seit Anfang schon sind eigentlich da heute noch mit dabei. Was sind vielleicht so also eure Aufgaben als Betriebsleiter? Was gehört alles zu eurem Aufgabenbereich?
Hauptsächlich gehört es meinem Aufgabenbereich. Auf der einen Seite in Betrieb führen. Und auf der anderen Seite, was aber viel wichtiger ist und die größere Herausforderung ist, ist das Marketing und der Verkauf. Man muss sehen, heute auf diesem Gebiet hat es einen enormen Wettbewerb. Da sind grosse Player drauf, internationale Gesellschaften. Und die haben natürlich ganz andere Mittel und Möglichkeiten als wir. Eine kleine Gesellschaft, ein Werbebudget ist bei weitem nicht so gross und von dem her sind wir da limitiert. Darum ist das eigentlich jetzt die größte Herausforderung, Wege und Mittel zu finden, dass man das Produkt gut auf dem Markt lancieren kann.
Genau, ich denke ja da wirklich an die ganze Mineralwasser. Wenn man irgendwo eingeht, dann sieht man da ganze Gestelle. Wie macht ihr das? Wie überzeugen die Leute, dass euer Produkt das Beste ist? Das ist schon noch schwierig, ich glaube, es ist ein grosser Markt.
Es ist ein grosser Markt. Es gibt zwei Seiten. Eins ist die Regionalität. Man muss sagen, hier im Oberwallis haben wir eine riesige Chance. Das Produkt wird von der Region sehr gut aufgenommen. meisten Leute akzeptieren das oder sagen, jawohl, wir tun euch dazu beitragen. Wir wollen nicht Wasser weit transportieren, wenn wir schon mal überall einen Betrieb haben, die wir das hier nehmen, kurze Distanzen, der Umwelt lieb. Und auf der anderen Seite, wenn man über die Kantonsgrenze ausgeht, dann muss man natürlich mit der Qualität, mit dem Produkt selber können überzeugen. Sonst kann man es nicht verkaufen.
Würdet ihr jetzt wirklich, wenn ich auch zwei Becher würde geben, mit dem Mineralwasser Suster und mit dem Thermalwasser, würdet ihr es wirklich auserkennen?
Nein, das kommt auf die Situation drauf an, es kommt auf die Temperatur drauf an, wie der Mensch aufgelegt ist. Das sind viele Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen und was man vorher gegessen hat, was man vorher getrunken hat. Wasser degustieren ist enorm schwierig. Klar, die wir im Betrieb immer wieder Leute schulen. Wir machen selber viele Degustationen, für das man das kann spezialisieren. Aber mit Sicherheit Wasser unterscheiden, das ist sehr, sehr schwierig.
Mhm. Was wären so absolute Träume, wo sollte das Thermalwasser für euch am liebsten mal stehen? Wenn ihr das so auslesen in welchem Regal, in welchem Land, wo sollte man Thermalwasser reichen, wenn das also ein bisschen auch Träume in Erfüllung gehen?
Ja, wenn man das als Träume formulieren könnte, ist sicher der Heimmarkt, das Wallis und die Schweiz, wenn man sich da gegen den Herdenwettbewerb etablieren könnte. Aber das ist genau das Schwierigste. Man muss sehen, Europa ist eine enorme Dichte an Mineralwasserproduzenten. Darum wäre das natürlich schon die grösste Herausforderung, in der Schweiz selber stark zu werden. Im Ausland, das ist eine zweite Schiene, die wir fahren. Es gibt viele Kunden im Ausland, die sagen, wir wollen ein gutes Schweizer Wasser reichen, die zahlen für das euch. Aber das ist dann ein sekundärer Markt.
Mhm. Jetzt, ihr selber, denke ich mal, seid ihr immer mit Thermalwasser unterwegs. Nehme ich jetzt mal ab, besonders wenn ihr auch gerade Sport macht. Ihr seid ja ein grosser Sportler. Jetzt geht dann gerade die Langläufsaison los. Ich denke, ohne Thermalwasser rieche ihr hoffentlich nicht aus, oder, wenn ihr geht, trainieren.
Ich rieche fast immer ohne Thermalwasser.
Ohne Seich?
Weil wir die so viel Anlass an Sponsor, dass das Wasser meistens schon gerade immer da ist.
Das ist natürlich nur besser. So. Langläufsaison, es geht bald mal los, seid ihr zweckfrei wieder loszulassen.
Ja, ich freue mich jetzt, wenn der Schnee kommt. Wir haben hinten auch letztes Jahr eine wunderbare Loipo. Wir haben sogar eine Nachtloipo da. Das heisst, man kann auch noch am Arbeiten. Kann man noch ein bisschen trainieren. Das ist eine flotte Zeit, auf das freue ich mich.
Habt ihr vielleicht auch schon ein bisschen so ein Ziel gesetzt für diese Langläufe-Saison? Was ist so das, was ihr gerne wollt, mitmachen und erreichen?
Die Ziele habe ich eigentlich schon seit vielen Jahren gleich. Ich sage, als Durchschnittssportler tue ich so die klassischen Live-Läufe, so wie Kandersteger, der Gommer oder im Jura, der Mara. Also typische Volksläufe.
In dem Fall wünsche ich auch für die Bevorstehung und Langläufe-Saison alles Gute. Viel Spaß und natürlich auch für Suster weiterhin alles Gute. Und sage auch merci vielmals für die Besuche im Studio.
Vielen Dank.